Ja, vielen Dank, Jakob, für die Erinnerung, dass Gott uns durch einen Menschen die Rechtfertigung gebracht hat, die zum Leben führt. Wir sind Menschen, die zum Leben wandeln. Das ist die gute Botschaft von heute Abend. Und wir werden heute Abend ein Buch betrachten, das genauso umformuliert werden kann. Es ist ein Buch, das zeigt, wie Gott Menschen, eine ganze Nation aus dem Tode, aus der ja, aus einer dunklen Perspektive, aus einem Schatten des Todes hin zum Leben führt. Das wird das Großartige sein an dem Buch Joel. Was ist unser Ziel heute Abend? Unser Ziel heute Abend, das Buch Joel gemeinsam zu beginnen. Ich sage das bewusst ganz vorsichtig, beginnen. Wir werden nicht tief dort einsteigen, sondern wir werden die Rahmenbedingungen schaffen, die es ermöglichen, uns das nächste Mal etwas intensiver mit dem Buch zu beschäftigen. Ich möchte aber allerdings, bevor wir das machen, das habe ich nicht umsonst gesagt, die kleinen Propheten, so einen kleinen einleitenden Satz sagen, warum wir das Ganze machen. Die kleinen Propheten. Ich denke, dass grundsätzlich zum Studium des ganzen Wortes die Absicht daraus, aber auch für das Studium der kleinen Propheten, gilt ein Satz aus dem Neuen Testament. Jetzt müsst ihr mir wieder helfen, dass gehört hier irgendwie nicht auf meine Befehle. Jetzt? Ach, jetzt geht's. Ich stehe mächtig unter Strom. Ich bin ja eine halbe Stunde früher hier angekommen, um alles einzurichten und stelle dann fest, dass die Information, die ich einrichten möchte, gar nicht mit mir mit ist. Ja? Und meine Familie musste ja wirklich Welten bewegen, um das möglich zu machen, was ich hier versaut habe. Deswegen stehe ich ja gerade so ein bisschen noch unter Strom, aber das hat alles gut geklungen. Hinter jedem großen Mann steht eine ganz starke Frau und Geschwister. Das ist Fakt, das man so sagen kann. Also ich möchte hier einen Satz zitieren aus dem Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 2. Da sagt das, Paulus sagt das, es geht um seinen Dienst, um seinen Kampf für die Gemeinde. Und sagt, damit ihr Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis, zu erkennen das Geheimnis Gottes, das Christus ist. Und das ist unsere Übung, ganz gut zusammengefasst. Warum machen wir das Ganze? Damit unser Herzen zusammengefügt und gestärkt werden und dass diese Zusammenfügung und Stärkung dazu dient, ein Reichtum an Gewissheit zu bekommen. Ich glaube, Geschwister, dass gerade diese Zeit, in der wir leben, die Corona-Zeit, gerade zu Beginn, also jetzt ist das schon alles abgeflacht, die Menschen finden so langsam so ihre Ruhe, ihr Alltag ordnet sich ein. Aber gerade zu Beginn gab es so apokalyptische Aussagen, gerade sowohl unter Christen als auch unter Nichtchristen hat man wenig Hoffnung gesehen. Man hat dann wirklich von ganz links nach ganz rechts Informationen besorgt und die sozialen Medien, die waren überflutet mit Informationen, die unser Herz so dermaßen zum Schwanken gebracht haben, dass manchmal sich die Frage gestellt wurde, wie wird das? Und Paulus sagt, genau darum geht das eigentlich in unserem Dienst, dass unser Herzen in der Liebe gestärkt und zusammengefügt werden. Darum geht das. Jedes Bibelstudium, jedes Miteinander, jedes um des Wortes Gottes herum sorgt dafür oder soll das Ziel haben, das ist unsere Absicht heute Abend, dass wir Reichtum an Gewissheit bekommen. Und die kleinen Propheten, die zeigen uns ganz genau, wie Gottes Wort schon lange bevor uns prophezeit wurde oder aufgeschrieben wurde. Und heute können wir zum Teil viele Dinge erkennen, wir können sehen und wir können das viel besser einordnen. Und dieses Wissen soll uns nicht nur irgendwo abheben und sagen, ja, wir wissen jetzt viel mehr als die Menschen, die vor uns gelebt haben, sondern dieses Wissen soll dazu führen, dass unsere Herzen wirklich reich an Gewissheit und Verständnis werden. Und das Gute daran an diesem Vers ist, dass das Wort Liebe davor steht, weil Verständnis und Gewissheit ohne Liebe ist eine Abhebung ist und eigentlich nur dazu dient, wirklich über andere zu stehen. Deswegen möchte ich das so einordnen, Geschwister, wir wollen mit dieser Absicht auch den Propheten Joel studieren. Ja? Und warum machen wir das? Warum studieren wir die kleinen Propheten? Ich möchte es mal ganz kurz, wir können ja alle lesen, das ist kein Problem. Aber wenn wir kleine Propheten studieren, wir sind jetzt mittlerweile im zweiten von 12, Und da fragt man sich, warum machen wir das? Kleine Propheten, wenn man ihre Bibel betrachten würde, das sind die Propheten, wenn man die Bibel so zumachen würde, das sind die Propheten, die hier vorne ganz weiß sind, also eigentlich hier vorne, ne? Also vom Löwenanteil her. Ich sage das nicht bei Ihnen, aber der Löwenanteil ist so, dass das ist der Stelle, wo meistens, wenn man auf die Nutzung der Bibel guckt, ist das dann dort schwarz, im Neuen Testament, vielleicht so ein bisschen die Schöpfung. Ja, aber wenn dann genau hinguckt wird, dann ist hier vorne alles weiß. Und wenn Sie an diese weiße Stelle treten, dann wissen Sie, sind womöglich in den kleinen Propheten. Womöglich. Ja, ja wie... Und warum machen wir das? Warum studiert man kleine Propheten? Warum ist das Studium von der Prophetie überhaupt wichtig? Ja, die zeigen uns das Herz Gottes. Und das ist das Entscheidende, Geschwister, wenn wir überhaupt Propheten studieren. Propheten sind Menschen, die aus dem Herz Gottes sprechen. Sie offenbaren, wer unser Vater ist. Wenn man das ganze Alte Testament zusammenführt und mal zusammen betrachtet, wird man feststellen, neben all den Informationen und geschichtlichen Ereignissen, wird man feststellen, dass Gott nur eine Absicht hat und das ist nämlich, er will geliebt werden. Das ist eigentlich so ziemlich auf den Punkt gebracht. Ja? Er will einfach geliebt werden. Es ist ein Vater, der Kraft hat, aber der will nicht Kraft zum Einsatz bringen, der will Liebe erfahren. Und diese Liebe schüttet er auch über Maß über sein Volk aus. Das haben wir im Propheten Hosea vorher studiert. Er möchte aber diese Liebe zurückhaben. Und er sagt uns auch im Propheten Hosea übrigens, dass das Volk ihn abgestoßen hat. Das muss für einen liebenden Menschen, für einen liebenden Vater, für einen liebenden Gott unheimlich schmerzvoll sein. Und genau das passiert ist. Und wenn wir kleine Propheten lesen, wollen wir das Herz Gottes entdecken, ja? Seinen Charakter verstehen. Also nicht nur nach der Prophetie schauen, nicht nur schauen, was erfüllt sich. Weil gerade in Joel wird sich die Möglichkeit anbieten, wir werden das in der dritten Stunde, das heißt heute, dann den nächsten Mittwoch und den Mittwoch darauf, werden wir die zeitlichen Ereignisse in Joel einordnen, einreihen, damit wir sie mal auf so eine Zeitschiene bringen. Ja, das ist ganz wichtig. Sonst reden wir über die Ereignisse aus dem alten Neuen Testament und sie fehlen uns auf eine gemeinsame Zeitschiene. Und das werden wir auch machen. Und dafür dienen die kleinen Propheten. Kleine Propheten zeigen uns, wie Gott mit seinem Volk umgeht. Ja? Für viele ist das eine Möglichkeit, auf die Erziehung eines Vaters zu schauen und zu schauen, wie er mit seinem Volk, aber auch mit der Welt umgeht. Und Joel zeigt uns, wie Gott mit der Welt umgehen wird am Ende der Zeiten. Da werden wir gemeinsam drauf schauen und werden lernen, dass das Böse bei Gott aufhört. Böse hat keine Zukunft, wenn man das zusammenfassen sollte. Dafür sind die kleinen Propheten ganz gut. Des Weiteren, sie zeigen uns, wie Gott sein Volk erreichen will. Ja? Durch die Propheten, durch die Botschaften, durch die Art und Weise. Das ist oft überlesen wir, die Bemühungen eines liebenden Gottes. Das ist wie als ob ein Mann einen Hof macht und versucht, ein junges Mädchen zu erreichen und versucht, einen Hof zu machen und er unternimmt Versuche und versucht dort wirklich zu zeigen, wer er ist, dass er fürsorglich ist, dass er auch Romantiker ist und all das und da kommt auch keine Erwiderung. Und wenn wir das, die kleinen Propheten lesen, dann können wir lesen, wie Gott sein Volk erreichen möchte. Ja? Das liegt ihm sehr daran, manchmal auch in der Vergangenheit, aber auch in der Zukunft. Ja? Gerade im Propheten Joel werden wir genau das lesen, dass Gott sie zu einer Buße aufrufen wird und ihnen eine unheimlich große Gnade nochmal gegeben wird. Im Kapitel 3 werden wir davon lesen, wie die Ausgießung des Heiligen Geistes stattfinden wird. Auch wenn ich das hier so bruchhaft so rausziehe aus dem Propheten Joel, werden wir das noch gründlich miteinander studieren, denn ich glaube, dass Wiederholung uns ganz gut tut. Von daher ist es auch nicht schlimm, wenn wir manche Sachen doppelt hören. Ja, dann werden wir auch lesen, wie das Volk Israel Messias annehmen wird, dass es eine Annahme stattfinden wird. Geschwister, wir müssen uns bewusst sein, dass der Messias im Matthäus-Evangelium, der gekommen ist als König des Volkes, nicht angenommen wurde. Das sieht man ganz eindeutig. Und in Kapitel 13, Kapitel 12 verbringt Herr Jesus ein messianisches Wunder. Und dann wird er als Messias abgestoßen und wird gesagt, das ist ein Beelzebul, der ist nicht der Messias, sondern dieser Messias wird komplett abgestoßen und vom Volk. Und dann lesen wir im Kapitel 13, da kommen gleich mit dem ersten Wort kommen dann die Gleichnisse Und dann wird Jesus gefragt, warum machst du das? Warum redest du plötzlich mit Gleichnissen? Ja, das ist dafür, dass ihr das versteht und das Volk versteht das nicht. Aber eines Tages wird diese Annahme stattfinden. Und in Joel finden wir genau das, ja, dass der Messias dort als König angenommen wird. Das wird zwar nicht so ausführlich beschrieben, aber es wird die Zeit ein Stück weit erwähnt. Ich möchte, dass wir das, wenn wir das lesen, dass wir das auch sehen. Und dann werden wir auch lesen, wie Gott reagiert. Wir werden unheimlich stark sehen seine Hand. Bei Jona ist er dabei, ein ganzes Volk zu erreichen, dabei einen Propheten zu nutzen. Und dieser Prophet ist so stur, dass Gott viel mehr mit seinen Propheten beschäftigt ist als mit Jona, als mit dem Volk, das erreichen muss. Bei Habakuk ist das genau andersrum. Habakuk ist so, der versteht Gott überhaupt nicht und steht dann da und sagt, wie soll ich dich verstehen, denn du böse Menschen nimmst, um das Böse zu bestrafen, das kriege ich nicht übereinander. Und dann sagt Gott, dass der aus dem Glauben leben wird. Und dieses Habakuk Kapitel 2, Vers 4, dieser Vers ist ja dreimal im Neuen Testament zitiert. Und so merken wir, dass die kleinen Propheten zum Teil auch ein Fundament liefern für die neutestamentliche Lehre und sie liefern auch ein Testament für die Rechtfertigungslehre. Denn ein Gläubiger wird aus dem Glauben leben. Ja, Römer beginnt so, Galater hat das und Hebräer, wobei da immer wieder das andere Wort betont ist. Also, wenn wir kleine Propheten lesen, dann zeigen uns die Propheten, wie Gott reagiert und zeigen Propheten, wie Autoren, verschiedene Autoren eine Geschichte geschrieben haben. Also ich sage ganz ehrlich, wenn Sie heute diesen Gottesdienst oder diese Bibel- und Gebetsstunde gemeinsam verlebt haben und wir würden jetzt nach Hause gehen und würden über diese Stunde etwas einen Aufsatz schreiben von einer Seite und versuchen dort die Kernpunkte zusammenzuhalten, so werde ich Ihnen mit Sicherheit sagen, dass der Löwenanteil nicht identisch ist. Ja? Das ist einfach menschlich. Und hier haben wir aber Propheten, die etwas Wunderbares machen, nämlich vom Geist Gottes geleitet, dass sie ein Buch von einer Person mit einer Geschichte schreiben. Und das ist das Interessante. Die kleinen Propheten, die ergänzen sich miteinander und die zeigen auch etwas, obwohl sie zu unterschiedlichen Zeiten reden. Also kleine Propheten zeigen uns, wie viele Autoren eine Geschichte Gottes schreiben. Ich habe das bewusst mit reingenommen, weil wir oft so sehr fixiert in ein Buch hineinschauen, dass wir diese Schönheit in den anderen Propheten übersehen. Und ich möchte euch Mut machen, wenn wir dann jetzt Joel studiert haben, dann Amos studiert haben und Jona, dann lasst uns mal versuchen, die Grenzen miteinander zu erfahren. Denn es gibt ja 6 Propheten, die in babylonischer Zeit gelebt und gewirkt haben und die haben etwas Gemeinsames miteinander. Ja? Und dann schauen wir, wie sie sich gegenseitig berühren. Ja, was ist unsere Herausforderung? Die Herausforderung bei Prophetie ist eigentlich zweierlei, meines Erachtens nach. Es ist den Standpunkt des Propheten nachzuvollziehen. Denn immer dann, wenn ein Prophet etwas prophezeit, guckt er, verzieht ihn Gott in die Zeit hinein, aus der prophezeit. Und das ist für uns als Leser oft eine Herausforderung zu verstehen. Ist es eine nahe Prophezeiung oder ist es eine ferne Prophezeiung? Ja, ist es etwas, was unmittelbar hervorsteht? Oder ist das etwas, was ganz, ganz weit weg ist? Da kann ich schon mal trösten, dass die Ereignisse im Buch Joel, die sind auch für uns noch in der Zukunft. Aber wir werden trotzdem sehen, dass Gott damals schon das Ende ziemlich gut festgelegt hatte. Und das Neue Testament bietet uns dann ein paar Details. Diese Details sind verbaut in der Bergpredigt, in der Kapitel 24, 25, in der Endzeitrede. Diese Details sind verbaut in Offenbarung und wir merken also, dass die kleinen Propheten etwas und ein ganz grobes, maschiges Netz liefern, wo das Neue Testament das schön mit Informationen füllt. Ja, das ist so die erste Herausforderung. Und die zweite Herausforderung, die wir haben, ist, Geschwister, die Bildersprache. Ja, ich stelle es immer wieder fest, gerade in die neue Generation, also diejenigen, die noch 2 Sprachen beherrschen oder sagen wir so, die aus Asien kommen oder eine russische Sprache beherrschen, die haben das mit der Bildersprache wesentlich besser drauf als Menschen, die in unserer westlichen Kultur aufgewachsen sind. Eine Bildersprache, die ist sehr schön, die sagt viel mehr als 1000 Worte. Ja, man kann ein Bild wählen und das Bild sagt mehr als einen Aufsatz mit 1000 Worten. Und gerade wenn ich mit jungen Generationen rede, das ist unheimlich schwierig. Wenn ich am Telefon manchmal mit Kollegen rede und Bilder gebrauche, die stocken da, die kommen nicht weiter. Ja, da muss man das wieder in normal deutscher Sprache erklären. Wenn ich mit meinem Vorgesetzten spreche und WLAN-Bild, dann weiß er schon ganz genau, was ich sagen möchte. Genauso hier, wir haben eine Bildersprache in einer hebräischen Poesie und es wäre gut, wenn wir diese hebräische Poesie gemeinsam studieren würden, zumindest die Haupteigenart dieser Poesie. Und da möchte ich uns ein Stück weit mit hineinnehmen, das werden wir auch üben. Ja, das habe ich ein bisschen falsch sortiert, glaube ich, aber das ist ja genau das. Ist das eine Nahzeitprophezeiung oder Fernzeitprophezeiung? Wo kommt die Poesie der Prophet hin? Und jetzt habe ich etwas mitgebracht, einen kleinen Spielwettbewerb, den wir gemeinsam hier, ja, ein kleines Spielchen würde ich schon fast sagen. Ne? Das ist ein altes Lied, welch ein Freund ist unser Jesus. Und eine alte Hymne, die habe ich in drei Sprachen abgebildet. Ich möchte mal bitten, mal die Hände zu reichen, hochzuheben, die das, was da steht, in allen Sprachen verstehen. Super. Sind hier Geschwister da, die sagen, ich kann zwei von denen, beherrsche ich. Da, das tröstet mich. Ja? Okay, und jetzt möchte ich mal bitten, das zu machen, mal diejenigen, die Englisch und Deutsch können, ja, ich möchte mal wissen, ist der Inhalt exakt gleich? Wer ist dafür? Okay, ich sehe da, man kommt nicht zu überzeugen, dass der Inhalt komplett gleich ist. Ist der Inhalt, diejenigen, die Russisch und Deutsch können, ist der Inhalt zwischen russischer Übersetzung und der deutschen Übersetzung, ist der exakt gleich? Exakt, 1:1. Ist nicht gleich, ne? Ja, das ist nämlich das Problem der Poesie. Wenn Sie jetzt eine deutsche Poesie nehmen, eine russische Poesie nehmen oder eine englische, das ist ja genau das, Lieder sind oft so geschrieben, dann hat man das Problem, dass man bei der Übersetzung sehr viel Datenverlust hat, ja? Denn die Bilder, die dort sprechen, die sprechen oft nicht in der gleichen Sprache. Ja, zum Beispiel, wie würden wir in Deutschland sagen, es regnet wie, wenn es ganz heftig ist, wie sagen wir das so in Deutsch? In Strömen oder wie sagen wir noch, wie aus dem Eimer, ja? Und wie sagen dazu die Engländer? Die sagen, es regnet Katzen und Hunde. Da würden wir gar nicht mitkommen. Also wenn Sie jetzt einen englischen Text übersetzen würden, da würden sie 1:1 übersetzen, es regnet Katzen und Hunde, da würden sie sagen, was regnet da? Das habe ich noch nie gesehen. Ja? Und wie würden das die Russen sagen? Genau, da war ich zu voreilig. Ja, das gießt wie aus dem Eimer. Also merken wir, dass Bilder in den unterschiedlichen Sprachen, obwohl sie den gleichen Inhalt haben, ein Problem manchmal haben, denn sie haben nicht die gleiche Aussagekraft. Und das ist das Schöne der hebräische Poesie, sie hat diese Schwäche kaum. Ja? Jetzt denkt er, kennst du dich so gut aus? Nein, ich kenne mich nicht mit den exakt hebräischen Worten aus, denn da gibt es auch einen kleinen Datenverlust. Diese Schönheiten, die dort gegenübergestellt werden, die fehlen. Aber wir lesen in der hebräischen Poesie, dass Zusammenhang und Inhalt zusammen vermittelt werden. Hier haben wir nur den Zusammenhang. Ja? Hier wird nicht der Inhalt übermittelt. Hier haben wir nur den Zusammenhang. Ja? Wir haben hier einen Freund, der für uns eintritt. Das ist der Zusammenhang. Aber wenn Sie das übersetzen, egal welchen Text, werden Sie feststellen, das ist nicht 1:1. Wie ist das bei der hebräischen Poesie? Bei der hebräischen Poesie kommt es eigentlich auf die Doppelung an. Und das ist das gute Geschwister, wenn wir das beim Lesen des Alten Testamentes berücksichtigen. Wir haben nämlich dort einen Löwenanteil der alttestamentlichen Texte sind in der hebräischen Poesie. Psalmen, das Hohelied der Liebe, das sind zum Beispiel Sprüche, das sind die kleinen Propheten, ein großer Anteil. Ja, die anderen Propheten, großer Teil von Jesaja. Also wir merken, es wird sehr viel hebräische Poesie geschrieben und die hebräische Poesie basiert eigentlich auf einer Doppelung. Und man sieht jetzt drei unterschiedliche Momente. Zum Beispiel, ich will den Herrn loben, solange ich lebe und meinen Gottlob singen, solange ich bin. Es ist eine Doppelte. Die zweite Hälfte sagt das aus, was die erste sagt, nur mit anderen Worten. Ja? Und der Kern, der Inhalt dieser Aussage ist, dass ich den Herrn loben will. Dann gibt es aber eine andere Poesie, das ist die Steigerung, nämlich die zweite Hälfte sagt dann, mehr wie die erste Hälfte. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Also merken wir, die zweite Hälfte steigert die erste Hälfte. Und wenn wir das lesen, Geschwister, dann ist es wichtig, genau das zu verstehen. Denn wenn wir dann in Propheten unterwegs sind, dann kann das passieren, auch bei im Neuen Testament, im Matthäus-Evangelium, wenn wir Gleichnisse lesen, ja, das Gleiche, Gleichnisse haben nur einen Hauptgedanken, dann ist es wichtig, genau das zu verstehen, dass er uns etwas vermitteln möchte, aber ein Vers sagt genau das Gleiche aus, nur mit anderen Möglichkeiten. Und zwar der erste ist die Doppelung, der andere ist die Steigerung und der dritte ist der Gegensatz. Und dann heißt es, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Und das ist der Punkt, was er vermitteln möchte. Der eine Weg wird zum Leben führen und ihn kennt der Herr und der andere Weg vergeht. Der Herr kennt ihn nicht. Ja? Und, das ist, und diese Poesie nämlich, die lässt sich sehr gut übersetzen. Ja? Sehr gut, also das können Sie auch ruhig in andere Sprachen übersetzen. Da wird wahrscheinlich ein bisschen andere Worte gewählt werden, aber der Inhalt der Texte wird rüberkommen. Und das ist das Schöne an der hebräischen Poesie. Und wenn wir dann ersten Kapitel von Joel sind, wenn Sie das zu Hause lesen, dann erschrecken Sie sich nicht über diese dreifache Gliederung, wo Sie denken, das hätte ich doch alles in Deutsch in einem Wort sagen können. Ja, das ist möglich. Aber die Schönheit, diese dreifache Betonung, gleich im Kapitel 1, wenn wir das deutlich lesen, ist das sehr eindeutig zu sehen, dass diese Schönheit kommt rüber, wenn wir die hebräische Poesie komplett, oder der Schreiber das schreibt. Zum Beispiel, er schreibt hier, was die Raupen übrig lassen, Nummer 1, das fressen die Heuschrecken, Nummer 2. Und was die Heuschrecken übrig lassen, das fressen die Käfer. Und was die Käfer übrig lassen, das frisst das Geschmeiß. Das ist dann Joel im Kapitel 1, Vers 3. Und da fragt man sich, wieso schreibt man das so kompliziert? Die Aussage ist, es bleibt nichts am Leben. Selbst wenn etwas am Leben bleibt, wird das doch gefressen. Das ist die Kernaussage. Ja? Also es gibt keinen Weg zu entrinnen. Man hätte schreiben können, du entrinnst nicht. Ja? Aber die Schönheit der Poesie besteht ja in Bildern. Und Geschwister, wenn wir das lesen, dann möchten wir das sehen. Ja? Leider kommt diese Schönheit der Sprache nicht rüber, da sind wir nicht in der Lage zu, aber der Inhalt kommt sehr gut rüber. Ja, was ist der Vorteil? Es hat den gleichen Bau von Satzgliedern und lässt sich wesentlich besser übersetzen. Und das möchte ich, dass wir das mitnehmen, gerade zum Studium. Und dass wir nicht hinter jedem Wort, das, wie hier zum Beispiel im Kapitel 1, Vers 4, das dreimal wiederholt oder anders genannt wird, dass wir dort irgendwelche geistliche Bedeutung hineinführen, sondern es ist eine Poesie. Und der Text sagt, es gibt keinen Entrinnen. Weglaufen lohnt sich nicht. Das ist der Hauptgedanke. Ja? Aber das ist Poesie. Und dann zum Beispiel Vers 5, wacht ihr auf Trunkenen und weint und heult ihr Weinsäufer. Ja, merken wir, Trunken und Weinsäufer, also das ist eine andere Art zu kommunizieren. Ja, und jetzt kommen wir zum Propheten Joel, der kleine Prophet. Ich habe hier was mitgebracht, und zwar, das haben die Brüder schon vorher mit dem Hosea gemacht, ich finde es einfach nur hilfreich zu sehen. Ich weiß nicht, ob das hier funktioniert. Das funktioniert doch. Also da oben auf der Achse sind die Propheten der Reihe nach aufgegliedert und da oben sind die Zeiten, in die sie schreiben, also die assyrische Zeit, da gibt es die babylonische Zeit und da gibt es die nachexilische Zeit, also der Wiederkehren. Und dann habe ich hier die Propheten aufgelistet und dann ihre Bedeutung, um zu verstehen, die Botschaft, wie sie hintereinander stehen. Ja, ist nur die Namen der Propheten. Und ganz unten habe ich aufgeführt, dass den Zeitpunkt, in dem sie gewirkt haben. Und da sehen Sie, dass bei Joel ein Fragezeichen ist. Das möchte ich auch ganz kurz erklären, warum ich das so gemacht habe. Wenn Sie den Propheten Joel aufschlagen, das möchte ich Sie bitten, dann werden Sie sehen, dass gleich vom ersten Vers relativ schnell zum Inhalt gekommen wird. Man bezieht sich nicht auf einen König oder auf einen anderen Propheten, gar nichts dergleichen. Sondern man legt gleich los, der Prophet legt gleich los. Dies ist das Wort des Herrn, das geschehen ist zu Joel, der Sohn Petuels. Also ganz gute Vorstellung, wer das hier schreibt, und dann kommt gleich der Inhalt. Wenn Sie das zum Beispiel lesen bei Hosea, da werden Sie feststellen, dass es anders ist. Dies ist das Wort des Herrn, das geschehen ist zu Hosea, dem Sohn Berias, zur Zeit des Usia, Jotam, Ahas und Hiskia.
Da merken wir, dass eine ganze Reihe von Königen aufgeführt werden, der Könige von Juda und der Zeit Jerobeams, des Sohnes des Joasch, des Königs von Israel. Also es sind drei Könige von Juda und ein König von Nordreich. Zu dieser Zeit ist das passiert, diese Prophezeiung, diese Weissagung des Propheten. Wenn Sie einen weiteren Propheten zuziehen, das möchte ich auch mal das durchziehen, und zwar den Propheten Amos, dann lesen wir genau ähnliche Fest wie bei Hosea. Das ist, was Amos, der unter den Schafzüchtern von Tekoa gesehen hat, über Israel zur Zeit Josias, des Königs von Juda, und Jerobeams, des Sohnes des Joasch, des Königs von Israel, 2 Jahre vor dem Erdbeben ist das ungefähr passiert. Und da hat mir ein großer Theologe, Roger Liebe, nachgeholfen. Das scheint 760 vor Christus zu sein. Also, was ich damit sagen will, dass Propheten gibt, die beziehen sich auf eine bestimmte Regierungszeit eines bestimmten Königs. Und wir merken also, dass Amos und Hosea scheinbar Kollegen waren. Ja? Wenn wir das weitermachen, das mit dem nächsten Propheten, da werden wir feststellen, sowohl bei Obadja als auch bei Jona plötzlich die Datierung ausfällt. Und da muss man sich die Fragen stellen, warum? Ja, das ist in diesem Fall, im Fall des Joel, sehr einfach zu beantworten, Geschwister, weil Joel möchte gar nicht an einen König gebunden werden. Seine Aussagen sind so endzeitlich, dass das, was er sagt, nicht für eine Nahzeitperspektive gilt. Er möchte gar nicht für einen König, der dort regiert, weissagen oder prophezeien. Ist gar nicht seine Absicht, gar nicht sein Ziel. Ja, sondern die Prophezeiungen, die er bringt, die sind so endzeitlich, die sind auch für uns noch endzeitlich, die sind ganz weit weg. Und diese Prophezeiungen sind nicht an einen König gebunden, sondern an einen Endpunkt gebunden. Und das ist die Absicht, glaube ich persönlich, dass wir dort keine deutliche Eingreifung stattfinden, also keinen Bezug auf irgendeinen König. Aber unsere Väter haben das eingegliedert in diese nach Hosea. Ja, nach Hosea. Das finde ich, das haben die Brüder, die Hosea uns gebracht haben, die haben das gut gebracht. Die haben gesagt, dass wahrscheinlich das älteste Buch ist Obadja. Das werden wir dann sehen, wenn wir soweit sind. Aber Obadja ist das kleinste Buch zugleich. Und deswegen hat das nicht den ersten Platz bekommen. Warum auch immer, ist sehr nah abzusehen. Fakt ist nur, die Einordnung des Propheten Joel wird wohl aufgrund seiner Stellung im Kanon so sein, dass er zwischen Hosea und Amos passt. Wohl aber muss man sagen, dass der Inhalt seines Schreibens auf Endzeit hin ausgerichtet ist. Ja, und uns eine große Menge zeigt. Gut, Fragen bisher hin. Ich bin so ein Zahlenmensch, also Sie können mich mit Zahlen bewerfen, ich kann mir sehr gut merken, aber wenn Sie mir dann Texte geben, wird es schwierig. Deswegen, wenn Sie Fragen haben, gerne. Sofern ich das beantworten kann. Es hilft uns, das ist vielleicht eine gute Frage, die man stellen muss, wofür machen wir das Ganze? Es hilft uns schon ein wenig zu verstehen, wenn wir den Propheten lesen. Ja? Die Poesie zu verstehen, seine Redeart und sein Ziel, seine Absichten. Ja, wie ist der Aufbau des Buches? Und da hat uns Joel echt einfach gemacht, wenn ihr zu Hause das mal liest. Und ich möchte euch Mut machen, das zu lesen. Das sind ganz warme Worte, Geschwister. Im Kapitel 2, kurz vorm dritten Kapitel, da ist eine Einladung Gottes zu Buße. Das ist so wundervoll. Das hätte, wenn man das jetzt nicht so lesen würde, also explizit im Buche Joel, und man hätte einfach mal, ohne zu zeigen, dass es Joel war, mal vorgelesen, dann hätten sie wahrscheinlich gesagt, das kommt aus dem Neuen Testament. Das ist so neutestamentlich ausgerichtet vom Inhalt. Aber Joel macht uns hier ganz einfach. Die ersten beiden Kapitel, die sind echt dunkel. Also wenn Sie das lesen, die sind echt dunkel. Da ist kein Funkellicht. Da ist Zappenduster. Ja, da ist keinen drinnen und keine Hilfe. Da ist wirklich Feierabend. Und Gott wird dann zeigen, wie er eine ganze Nation, sowohl Juda als auch Israel, in diesen Dunkelheit, aus dieser Dunkelheit hinaus zum Licht führt. Und wenn wir da sowas lesen, Geschwister, dann ist das nicht nur wichtig, was passiert mit der Nation oder wann passiert das? Das ist auch wichtig, gar keine Frage, damit wir halt nicht bei jedem Wind wie Corona in Versuchung kommen und fangen wieder an, Sachen zu hinterfragen, sondern es ist auch wichtig zu sehen, das Herz Gottes. Das Herz Gottes. Ja? Ich wusste, wenn mein Vater mich bestraft hatte, ja, also ich gehöre zu der Generation, die noch mit Eintracht Prügel rechnen konnte. Und wenn mein Vater kennt, wenn er losgelegt hat, muss man beten. Ja? Aber der hat nicht losgelegt, weil sein Herz mit Liebe gefüllt war und mir gegenüber und seine Kraft war unter der Liebe kontrolliert. Und ich muss sagen, dass er es öfters mal mit dem Reden versucht hat, als mit dem Riemen. Ja? Aber wenn das mal so weit war, dann wusste ich, es gibt keinen drin. Ja? Was ich mir sagen wollte, ist, dass genauso auch Gott ist derjenige, der versucht, sein Volk zu erreichen und er führt sie aus der Dunkelheit ins Licht. Und das ist großartig. Und ich möchte euch Mut machen, darauf zu schauen, wie sein Herz schlägt, ja? Wie Gott eingreift. Wo wir denken, da ist Feierabend, da ist nichts mehr zu holen, da ist plötzlich Gott da und regiert. Ja? Und das Interessante, Geschwister, für Sie und für mich ist, dass in dieser Dunkelheit genau diesen Gott zu sehen, das ist die Fähigkeit. Die Fähigkeit, und das werden wir auch sehen im Kapitel unterwegs, schauen Sie mal genau hin, wie der Prophet, obwohl er die Dunkelheit präsentiert, sehr stark in dieser Dunkelheit das unseren Herrn sieht. Er sieht den Herrn ganz gewaltig. Weil in der Darstellung dieser Dunkelheit am Anfang und am Ende sind Texte platziert, die genau das sagen. Es ist der Tag des Herrn. Es ist nicht der Tag der Dunkelheit. Es ist nicht der Tag des Feindes. Es ist nicht der Tag des Antichristus. Es ist nicht der Tag des Teufels. Nein, diese Dunkelheit ist der Tag des Herrn. Ja? Und das macht uns Mut zu schauen, dass in diese Tage des Herrn Elemente da sind, die uns Hoffnung machen. Gott muss manchmal Druck aufbauen, damit die harte Nuss aufgeknackt ist, damit eine Buße stattfindet. Aber dann gibt es auch Gnade. Und das ist genau das, was so neutestamentlich ist bei Joel. Ja? Es wird zu Buße geführt, laut Römer 2, Vers 4. Ja, die Güte Gottes führt zu Buße. Und es gibt eine nationale Bekehrung. Und es gibt eine Rettung. Ja? Und es gibt eine Hoffnung. Und das sagt Joel bei uns, für uns, aus der Dunkelheit ins Licht. Geschwister, wenn wir Joel studieren, da studieren wir unseren Herrn, wie er in der Lage ist, Wege zu finden aus der Dunkelheit ins Licht. Und ich möchte euch Mut machen, wenn Sie heute da sind und Sie sagen, ich habe so eine Dunkelheit. Ich stehe da und ich sehe momentan nur dunkel. Ich habe kein Rezept, der alles von jetzt auf gleich besser macht. Aber was hilft, ist, diesen Herrn zu sehen. Ja, am Ende regiert er. Ja, wir sind ja schon ziemlich am Ende. Ich habe noch nichts gesagt zu dem Namen. Name von Joel bedeutet, der Ewige regiert, er ist Gott. Ja, der Ewige ist Gott. Er hat was zu sagen, er regiert. Nicht der Zufall und nicht die Nationen und all die Menschen, die etwas Böses im Sinne haben. Nein, Gott regiert. Das heißt Joel. Und Israel wird aus der Dunkelheit in das Licht geführt. Es gibt mit Sicherheit mehr. Wir werden dort sehr viele Inhalte treffen. Und wir würden meinen, also ist meine persönliche Meinung, ich glaube manchmal, dass es wirklich eine gute Vorlage für die Ereignisse im Neuen Testament sind. Zur Bußeführung, zur Bußeaufrufung, Ausrufung, um Gnade bitten, Ausgießung des Heiligen Geistes, Vergebung bekommen und Ausgießung des Heiligen Geistes erleben. Das werden wir alles noch zeitlich einordnen und im dritten Kapitel werden wir schauen, was hat das mit uns zu tun oder wie ähnlich ist das denn überhaupt mit uns und warum werden wir das nicht erleben? Das werden Inhalte sein, die wir im dritten Kapitel erleben. Das werden wir gleich zeigen, der Reihe nach. Ja, was lernen wir vom Propheten Joel? Ich habe mich hier ganz kurz gefasst. Das Ziel war nicht jetzt hier 25 Punkte zu sammeln, sondern im Groben festzustellen, was lernen wir? Gott wendet das Geschick der Nation Israel. Ja, er wendet das. Und das ist auch fest im Griff. Und ich möchte Ihnen sagen, Gott hat Ihre Zukunft und Ihr Leben fest im Griff. Er wendet das. Und er hält das auch. Das ist die Botschaft für uns heute. Aber dann lesen wir auch, dass das Böse niemals ein endgültiges Wort haben wird. Und ich habe einen Text aus dem Neuen Testament mitgebracht. Ich hoffe, ich kann den jetzt auf Anhieb hier aufschlagen. Da sagt Paulus etwas zu uns. Und ich finde, das, was Paulus da sagt, das ist sehr, sehr stark. Deshalb, als ich das gelesen habe, hat mich das sehr ermutigt, das zu lesen, weil Paulus kommt am Ende des zweiten Korintherbriefes, im Kapitel 13, kommt er zum Schluss. Und ich habe den Eindruck, als ob er in diesem kurzen Satz was zusammenfassen möchte. Und das tut er auch ein Stück weit. Und er sagt dann, denn wir vermögen nichts wider die Wahrheit, sondern nur etwas für die Wahrheit. Ja? Die Wahrheit ist ein so unerschütterlicher Fels. Wir vermögen nichts dagegen. Wenn Sie heute in Ihrem Leben von Menschen und Umständen hinter das Licht geführt worden sind, wenn Sie meinen, Sie sind unehrlich behandelt worden und das Böse regiert, dann glauben Sie, wenn Sie in Wahrheit sind, gegen die Wahrheit kann man nichts vorhaben. Das funktioniert nicht. Und Joel ist ein Stück weit eine Veranschaulichung dessen, das Böse wird niemals ein endgültiges Wort haben. Niemals nicht. Gott wird kommen und alle Punkte zurechtstellen. Das ist unser Herr. Und solange wir dort unterwegs sind, möchte ich Sie mit einer Frage nach Hause schicken. Wir sind jetzt ziemlich am Ende. Es ist nur noch eine Folie. Und dann werden wir zu unserer Bibel, zu unserer Gebetszeit kommen. Ich möchte Sie nach Hause senden mit einer Frage. Nun stellen Sie sich vor, wir haben jetzt diese 66 Bücher der Bibel, 39 im Alten und 27 im Neuen. Und stellen Sie sich vor, wir haben ganz grob gesagt, vorne zwei Kapitel sind ohne Blut und am Ende sind zwei Kapitel auch ohne Blut. Dazwischen ist eine Geschichte, die wir Menschen versaut haben und Gott ist dabei, das zu reparieren, was wir kaputt gemacht haben. Und jetzt stellen Sie mal vor, dieses Buch Joel würde gar nicht da sein. Er würde einfach so entfallen, ja, aus dem Bücherregal. Die Frage ist, was fehlt uns? Was würde uns fehlen? Das ist immer so eine Übung für mich, wenn ich ein Buch studiere oder einen Text studiere und frage mich immer wieder, was würde mir fehlen, wenn dieser Text nicht da wäre? Wenn ich das begriffen habe, dann habe ich begriffen, was da steht. Und diese Frage möchte ich auch Sie mit nach Hause senden. Und wenn wir das Buch studieren werden, lassen Sie uns mal so Stück für Stück beantworten. Was wird uns fehlen, wenn wir das Buch Joel nicht hätten? Und zum Beispiel Israel. Wenn Sie das lesen, lange bevor es Neues Testament war, haben Sie das Buch Joel gelesen. Was würde Ihnen fehlen? Und da werden wir merken, dass wir zu einem Reichtum kommen, der ist unermesslich. Ja, das Buch Joel. Ja, und zum Schluss möchte ich ganz kurz vorstellen, wie wir das vorhaben. Wir haben insgesamt, das letzte muss eine 6 sein. Das ist dann, sonst macht es keinen Sinn. Also wir haben 6 Abende insgesamt. Heute ist der erste. Und wir wollen in diesen 6 Abenden in das Buch Joel uns hinein tauchen. Wir wollen einiges lernen. So wird es ungefähr ablaufen. Ja, viele, gerade im Kapitel 3, da möchte ich Sie einladen, da werden zum Kapitel 3, da werden wir es sehr stark einordnen, warum das die Ausgießung des Heiligen Geistes nicht das ist, was die Ausgießung des Heiligen Geistes in Apostelgeschichte 2 ist und warum sie uns nicht betrifft. Das ist deswegen wichtig, weil es gibt eine ganz starke Bewegung, die genau das lehrt. Und diese Bewegung ist in diesem Satz grundsätzlich verkehrt. Und sie lehren etwas, das auf die Ausgießung des Heiligen Geistes nach Apostelgeschichte 2 muss noch eine weitere Erfahrung erfolgen, damit die Menschen entweder gerettet werden oder beziehungsweise überhaupt fähig sind zum Dienst. Und dieser Abend wird uns dabei helfen, zu sehen, Joel Kapitel 3 im Lichte des Neuen Testamentes und der ganzen Endzeitgeschichte, dass das noch Zukunft ist und noch gar nicht eingetreten ist und auch gar nicht rein physikalisch gar nicht eintreten kann. Das ist einfach unmöglich, dass das geschieht. Ja, und wir werden das unterwegs im Joel sehen, diese Stationen, und werden sehen, warum Kapitel 3 noch nicht geschehen ist und auch nicht geschehen kann. Das werden wir sehen. Im dritten Abend werden wir diese Ereignisse zeitlich einordnen, damit wir verstehen, wie Joel sich mit dem Neuen Testament kreuzt und was die anderen Propheten bzw. die anderen Schreiber des Neuen Testamentes ergänzen. Also Geschwister, wir haben ja ein kleines Buch mit einer unheimlich starken Botschaft. Ja? Eine Botschaft, wo Gott zeigt, dass auch am Ende der Zeiten sein Herz der Gnade größer ist, als die Absicht, Gericht zu üben. Das ist Gottes Herz. Am Ende der Zeiten ist sein Herz ist bereit, Gnade auszugießen, anstelle Gericht zu üben. Und all das Böse, was über die Jahrhunderte und Jahrtausende seinem Volk widerfahren ist, wird an diesen Tagen zurechtgerückt. Das ist das Buch, das ist Joel. Auf diese Reise lädt uns Joel ein. Und ich wünsche euch, dieses Buch zu Hause zu lesen und dass sie dort diese Perlen entdecken, wie Gott vor langer, langer Zeit schon damals gesagt hat, wo die Menschheit enden wird. Unheimlich stark. Und ich wünsche Ihnen Gottes Segen dabei und wünsche uns Gottes Segen. Ich bin dankbar, dass unsere Brüder das sie gut vorbereitet haben. Und ich glaube, nicht nur Joel, auch alle anderen Propheten werden die Perlen liefern, die uns im Alltag ermutigen werden in seiner Nachfolge. Amen. Ich würde jetzt mit uns beten wollen und danach werden wir zum Gebetstag rübergehen. Lieber Vater im Himmel, es ist einfach erstaunlich. Erstaunlich ist es, wie großartig dein Herz ist. Dein Herz ist darauf ausgerichtet, Menschen zu erreichen. Danke, Vater. Wir sind ja Menschen, die oft in unserer Sturheit und unseren sündigen Herzen eine Vorstellung von dir haben, als ob du ein alter Opa bist, irgendwo hinter einem Berg stehst und nur bloß wartest, dass wir sündigen, damit du uns schlagen kannst. Doch im Grunde, in der Wahrheit, bist du ein Gott, der die Zeit des Gerichtes auszögert und Gnade schenkt und uns Gelegenheit gibt, zu dir zu finden. Und dafür danken wir dir. Wir danken dir gemeinsam, dass du auf die Sünde des einen die Antwort in deinem Sohn Jesus Christus gegeben hast, dass wir in ihm die Gerechtigkeit haben, die zum Leben führt. Und aus dieser Gerechtigkeit leben wir. Wir werden nie bestehen aus unserer Gerechtigkeit, aus unserem Herz, aus unseren Absichten, werden wir niemals bestehen. Das Opfer deines Sohnes, das ist das Vollkommene, das Gerechte, das Endgültige, das einmalige Opfer, das einmal für immer für uns gebracht worden ist. Dieses Opfer macht uns frei von jeder Sünde. Und wir danken dir, dass wir daran glauben können. Und wir danken dir auch, dass du einen Propheten Joel uns gegeben hast, der uns zeigt, dass sie eines Tages den König, den sie gesagt haben, kreuziget ihn, diesen König werden sie annehmen. Und deine Gnade ist dafür so stark, nicht nur einen Menschen zur Buße zu führen, sondern eine ganze Nation. Und deswegen danken wir dir, Vater, dass wir genau das hier lesen und sehen können. Wir preisen deinen heiligen Namen für deine Offenbarung, für deine Gegenwart. Wir danken dir, dass du uns zeigen möchtest, dass du mehr bist, als wir es uns erdenken können. Bitte segne uns dabei. Mögen diese Worte des Lebens und Worte der Offenbarung unser Herz trösten. Und dieses Wort möge uns zu allem Gewissheit, zu allem Reichtum an Gewissheit führen, damit wir als deine Kinder stabil in dieser Welt gehen. Und diese Stabilität kommt nicht durch uns her, sondern es kommt durch dein ewiges Wort. Und ich bitte dich, Heiland, dass wir dieses ewige Wort auf uns wirken lassen. Diese Tage des Propheten Joel mögen dazu dienen, dass unser Herz verändert wird. Wir beten, Vater. Wir sind Sünder, wir sind Stolperer zum Himmel hin. Wir brauchen Erneuerung und Erquickung. Und genau das ist unser Verlangen. Dass unser Herz und unsere Sinnung aufrecht ist, dass wir dich sehen als einen kommenden und herrlichen, verherrlichten Herr. Das ist unser Anliegen, Vater, zu dir. Hilf uns, in dem Propheten Joel einen Herrn zu sehen, der Geschicke wenden kann. Dafür preisen wir dich, Herr, von ganzem Herzen. Amen.